Herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, sondern Power Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geißler und Ann-Kathrin de Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge V-Talk. Heute haben wir einen für mich besonderen Gast. Ihr werdet auch noch in der weiteren Folge oder während der Folge merken, warum das so ist. Volker Kaufmann. Volker, du bist mir aufgefallen als jemand, der sehr für das Thema Brückenbauen steht, für jemand oder als jemand, der so komplett in keine Schublade passt, weil du jetzt auf den ersten Blick und auch mit dem Unternehmen, in dem du unterwegs bist, eher konservativ wirkst und alte Schule der Führung. Wenn man dich aber sprechen hört, wenn man deine Posts auf LinkedIn verfolgt, dann kommt da was ganz anderes und das irritiert erstmal. Das finde ich ja immer super, weil ich auch immer keine Schublade passe. Aber das ist mein Eindruck. Schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du mal zwei Sätze zu dir und deiner aktuellen Position.
Ja, erstmal freue ich mich, dass ihr mich so seht, dass ihr mich für heute eingeladen habt. Und ja, ich bin 55 und ich verstehe, was du eben einleitend gesagt hast und gemeint hast. Ich bin mein ganzes Leben Banker oder in der Versicherungsbranche tätig, trage seit meinem 17. Lebensjahr Anzug und Krawatte und weißes Hemd und Lederschuhe. Das hat sich die letzten 5 Jahre geändert. Und ja, die Anzüge sind trotzdem noch da. Und deshalb vermutest du wahrscheinlich, dass ich von der alten Schule bin. Aber ich erzähle euch gerne, dass das gar nicht stimmt.
Ja, dazu kommt ja noch, viele wissen das ja von mir. Ich bin ja auch ein altes Bankenkind. Da gehen halt gleich alle Schubladen auf. Und genau.
Ja, erzähl doch mal, wie ist es denn? Ich bin jetzt nicht aus der Versicherungsbranche. Was hat sich denn so stark verändert in den letzten 5 Jahren?
Ja gut, wir kommen aus der Kontaktlosigkeit. Das brachte uns einen Innovationsschub. Wir haben vieles technisch ändern müssen aus Zwang und plötzlich hat vieles sehr viel schneller geklappt, als das ohne diese Zeit gewesen wäre. Und das hat natürlich etwas mit den Menschen gemacht. Das hat etwas mit der Führung und mit den Unternehmenskulturen der Unternehmen gemacht und verändert. Aus der Zeit habe ich mir abgewöhnt, Lederschuhe zu tragen. Ich trage jetzt nur noch Sneaker, nicht weil ich auf andere besonders jugendlich wirken will, sondern weil ich auch ein extrem nachhaltiger Mensch bin, was Reisekosten und so weiter angeht und Reisen, Dienstreisen. Ich nutze mein Deutschland-Ticket. Ich will jetzt nicht Werbung für irgendein großes deutsches Unternehmen machen, aber ich fahre überall mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder mit dem Zug hin. Und weil ich dann sehr häufig umsteige, weil ich sehr viel Treppen gehe statt Lift und Aufzug und Rolltreppe und dann vom Hauptbahnhof immer zu meinem Arbeitgeber in die Servicezentren gehe, lege ich jeden Tag 10, 15, 20.000 Schritte zurück und in Lederschuhen müsste ich dann dauernd zum Schuster gehen, um neue Sohlen dran machen zu lassen. Und davon habe ich dann irgendwann Abstand genommen. Und vor den 5 Jahren, über die wir gerade gesprochen haben, habe ich immer Krawatte und Einstecktuch in meinem Anzug getragen. Die sind auch weg.
Das ist so witzig für alle, die das nicht wissen. Also erstmal zur Einordnung. Schorsch hat keine schlechte Tonqualität. Der war gestern im Stadion. Habt ihr denn wenigstens gewonnen?
Stimmt was. Reden wir nicht drüber. Und danach haben wir es uns schön gemacht. Und jetzt habe ich aber noch Begleitmusik, weil meine Mutter den Staubsauger angeschmissen hat kurzzeitig.
Sorry dafür. Sehr gut, läuft hier heute bei uns. Ist ja tatsächlich, dass du aus einer Branche kommst, und deswegen musste ich gerade so lachen mit dem Einstecktuch, wo das ja deine Hierarchie-Thema ist. Ich habe mal Ärger bekommen, ich fand das auch ganz cool, ein Einstecktuch in meinen Blazer zu machen. Da wurde mir dann gesagt, so erstens als Frau und zweitens bin ich vielleicht 3 Stufen zu niedrig, um ein Einstecktuch tragen zu dürfen. Ist das ja schon ein Statement. Das klingt, glaube ich, für Menschen, die im Mittelstand unterwegs sind oder die da so aus der Tech-Branche kommen, die können gar nicht einordnen, wie mutig du bist, das so zu machen. Weil eigentlich bist du jetzt auf dem Level, wo du mit Chauffeur durch die Gegend gefahren werden sollst.
Nee, das ist nicht der Fall. Auch da war ich eigentlich immer schon anders. Ich bin Führungskraft und wurde Geschäftsführer im Jahr 2001. Bereits damals hatte ich ein Dienstfahrrad, rot, mit Werbung drauf und bin damit von A nach B durch die Innenstadt gepäst. während andere sich vom Chauffeur haben fahren lassen. Also das war so, Ann-Kathrin.
Ja, ja.
Da wirst du eben hierarchisch und vor 24 Jahren, da waren die Rahmenbedingungen und das Hierarchiedenken noch eine Nummer anders als heute. Da hat sich eine Menge verändert und da wurde ich belächelt. Also dicker Firmenwagen, ja. Und ich habe jetzt keinen Firmenwagen, aber dennoch fahre ich morgens halt mit dem Fahrrad, wenn es nicht regnet, zum Bahnhof in meiner Heimatstadt, setze mich in den öffentlichen Personennahverkehr, bin auf einer Social-Media-Business-Plattform unterwegs, wie du dir denken kannst, und schreibe dort in der wenigen Fahrzeit meine Beiträge, weil ich sonst den ganzen Tag über gar keine Zeit dafür habe.
Aber dann wäre schon der erste Lifehack, ne? Für viele, die sich auf der Führungsebene fragen, wann soll ich denn auch noch die Social-Media-Post machen? Wenn ihr nachhaltiger unterwegs seid, habt ihr dazu Zeit?
Also bei mir ist das jedenfalls so. Ich lese, ich nutze die Zeit, um dienstliche E-Mails zu bearbeiten und eben auch, um auf LinkedIn Beiträge zu kommentieren, zu lesen oder eben selber etwas zu schreiben. Was im Auto definitiv, wenn du anreist, nicht geht. Also halte ich das für eine optimierte Ressource der wenigen Arbeitszeit.
Kannst du für mich einmal einordnen, bitte, was bedeutet es für dich heute, wenn Menschen, egal welche Branche jetzt, mit einem Einstecktuch auftauchen? Weil ich kenne das so gar nicht aus Maschinenbau, extremst selten überhaupt gesehen.
Dann hast du es geschafft, George, wenn du das tragen darfst.
Also, Ann-Kathrin, wir beide kommen aus der Finanzwelt. Den meisten, das habe ich damals gelernt, wenn ich mit vermögenden Menschen und Kunden zu tun hatte, die, die am meisten Geld haben, den siehst du es am wenigsten an. Zum Teil sind die loderig und altmodisch und, weiß ich nicht, mit kaputten Hosen sind die gekommen und du hast es denen definitiv nicht angesehen. Und häufig ist es so, die, die auf dicke Hose machen, Entschuldigung, dass ich diesen Begriff benutze, die sind das Gegenteil von sehr reich. Und diese Erfahrung machst du halt, wenn du in dieser Klientel dich beruflich bewegst. Und das habe ich irgendwie auch nie verstanden und nie geschätzt, weil ich bewerte Menschen, das habe ich noch nie gemacht, nach Geld oder nicht Geld. Für mich gibt es da ganz andere Werte. Ich möchte mit Leuten Spaß haben, ich möchte mich gut mit denen unterhalten können und nicht, dass sich jemand in meinem Umfeld angeberisch verhält. Das ist so überhaupt nicht meins. Da bin ich bescheidener. Aber mit dem Einstecktuch noch nicht beantwortet.
Nein.
No. Ich wollte den geschickt aus dem Wege gehen.
Wir können die Stille aushalten.
Also ich finde Einstecktücher immer noch schick. Dann muss das Gesamtpaket aber passen. Da musst du einen anständigen Anzug haben, da musst du die richtigen Schuhe zutragen und das richtige Hemd. Und dann finde ich das schick. Aber gut gekleidet zu sein, bedeutet für mich nicht, Krawatte und Einstecktuch zu tragen. Für mich ist aber dennoch selbstverständlich, ich habe jeden Tag seit 1987 mit Beginn meiner Ausbildung immer einen Anzug an und immer ein Hemd.
Und auf der Kundenseite gibt's da ja solche und solche Kunden, wo du auch vielleicht spürst, die finden es besonders gut oder sind da auch vielleicht eher dann ein bisschen zurückgenommen, weil es heißt ja auch immer oder es hieß schon immer, One-Up ist gut, ne, gegenüber dem Kunden. Also wenn dir jetzt ein Kunde gegenübertritt, du verzichtest auf die Krawatte, aber der Kunde taucht jetzt mit auf. Zum Beispiel, wie gehst du
da? Was meinst du mit One-Up? Also dass du immer schicker sein musst als der Kunde?
Ja, aber nie unten drunter, nie umgekehrt. Ach. Also habe ich das mal gelernt irgendwann.
Okay, ja.
Also wenn man wie ich fast täglich einen dunkelblauen Anzug trägt, es ist ja nicht so, dass ich nur einen habe. Ich habe ja mehrere dunkelblaue Anzüge und auch mehrere Hemden. Dann bist du immer, wie ich finde, in der Finanzwelt oder in der Versicherungsbranche richtig gekleidet. Und du wirst es nicht erleben, dass ich ein Kundengespräch, ein Sponsoringgespräch oder mit einem Firmenkunden rede und ein Pullover anhabe oder ein Freizeithemd. Das passiert nicht. Wie gesagt, seit 38 Jahren passiert nicht. Und da bin ich vielleicht vom alten Schlage. Ich finde, dieser Dresscode, der ist immer noch angebracht. Lustigerweise haben wir uns heute früh im Zug bei der Anreise genau über dieses Thema unterhalten. Und mein Resümee aus diesem Gespräch ist gewesen, ich finde, jeder Kunde und Kundin hat das Recht, wenn man in ein Unternehmen geht und eine adäquate Finanzanalyse oder Beratung oder eine Versicherungsberatung bekommt, dass das Gegenüber anständig gekleidet ist. Also für mich ist das selbstverständlich. Wahrscheinlich werden jetzt Jüngere sagen und denken, der ist eben noch altmodisch. Aber mein Sohn, 29, arbeitet auch bei den in einem Kreditinstitut. Der trägt auch fast jeden Tag einen Anzug. Also kann sein, dass er das von mir übernommen hat. Aber auch meine Frau und die Mutter meines Sohnes sagt ihm, dass das eigentlich schicker ist und sich so gehört.
Also ich glaube tatsächlich, dass das nichts mit Altersschlag oder so zu tun hat. Das hat was mit authentisch sein zu tun. Ne? Also wenn du sagst, das ist dein Ding seit 87, ich war immer komplett nicht ich in dieser Bankenkluft. Deswegen arbeite ich da auch nicht mehr. Ich bin aufgeblüht, als ich mit Chucks und, ich hatte auch eine Bluse an, ne? Aber Chucks und Bluse dann zu großen Konzernen gehen konnte und da einfach ein anderes Klientel hatte. Da ist es dann so gewesen, wenn ich irgendwie mit Blue-Workern gearbeitet habe, wenn ich dann in Anzug oder Hosenanzug angekommen wäre, die hätten mich überhaupt nicht angenommen, weil das in dem Setting, an dem Standort mit dem Thema nicht passt. Wenn ich in eine Bank gehe oder in eine Finanzdienstleistung, dann erwarte ich ja, dass Menschen verantwortungsbewusst sind, dass sie auf mein Geld achten. Und das, finde ich, kann man, prüfe ich auch, ne? Ob sich jemand pflegt, ob jemand auf sich selber aufpasst, dann glaube ich, kann diese Person auch auf mein Geld aufpassen. Ne? So, also das gehört, glaube ich, gar nicht in Generation oder Altersschlag, sondern Setting und fühle ich mich wohl damit, bin ich damit authentisch oder verstelle ich mich vielleicht. Ne? Das habe ich halt auch voll oft erlebt, dass sich Leute dann verstellt haben und gar nicht ihren eigenen Stil gefunden haben, sondern einfach so, die sahen alle gleich aus. So, das ist, glaube ich, auch nicht erfolgreich dann im Vertrieb.
Und Heinz-Georg, wir beide wissen noch, Kleider machen Leute. So hat man uns das damals beigebracht, richtig? Aber da hat sich eben viel verändert.
Ich war viel in Japan unterwegs. Und da ist auch natürlich ganz, ganz klar, ohne Krawatte geht da überhaupt nichts. Also jetzt ändert sich das langsam auch. Die jüngere Generation kommt dann auch mit Sneakers und Anzug. Aber ich denke auch, es gibt ja gewisse Trends. Und wenn man trotzdem sich einfach ja gepflegt auftritt, je nach Situation. Und dann ist das auch am Ende egal, ob das jetzt mit Krawatte oder ohne ist. Hauptsache, das Gesamtbild stimmt. Und man kommt eben ja seriös, authentisch rüber.
So, wie sind wir jetzt zu den Klamotten?
Auf Augenhöhe. Jetzt haben wir ganz viel.
Wir wollen hier keine Klamotten, weil sonst könnte ich gleich noch anfangen mit Frauen müssen aufpassen und so. Lass uns mal nochmal zurück zu dem Thema Werte gehen, weil was du gesagt hast, auch da wieder so selbstverständlich, und das habe ich auf dem VMK auch in der Panel erlebt, sind Themen, die gar nicht so selbstverständlich sind, ist dieses Thema Werte. Du hattest gesagt, und ich weiß gar nicht, ob wir das schon auf Record gedrückt haben, du willst, dass die Menschen sich wohlfühlen, und weil du immer nett zu allen bist, wenn du eine Bitte hast, dann kommen die auch sofort. Das sagst du so selbstverständlich. Viele kommen ja aber noch aus der hierarchischen Denke. War das bei dir immer schon so? Weil gerade in dem Umfeld, wo du beruflich groß geworden bist, ist das ja eher auch anders? Oder ist das was, was du jetzt in den letzten Jahren für dich als den richtigen Führungsstil entwickelt hast?
Also auch ich habe meinen Führungsstil die letzten 24 Jahre verändert, ohne Frage. Dieses wertebasierte Haltung und Klarheit, ich spreche die drei Worte jetzt auch mal aus, das hat sich die letzten Jahre sehr in den Fokus entwickelt. Aber so die Grundcharaktereigenschaften, ich bin Unternehmersohn und bin damit groß geworden, dass mein Vater am Wochenende gearbeitet hat und dass wir alle unterstützen mussten. Er hat ein kleines Unternehmen gehabt und da war eben die ganze Familie eingespannt. Ich weiß, was es bedeutet, zu arbeiten. Ich weiß auch, was es bedeutet, nicht viel Geld zu haben, dass eben immer jemand von der Sparkasse angerufen hat und da muss Geld eingehen. Ann-Kathrin, du weißt, was ich meine, dass diese Zeit erlebt und das macht was mit einem. Also ich weiß, die Dinge mit Sicherheit anders zu schätzen und mit Krisen umzugehen als andere. Und ich bin da sehr, sehr bescheiden, möchte ich mal sagen, und weiß, dass es wichtig ist, dass du gut zu deinen Mitarbeitenden bist. Und das bin ich. Was nicht heißt, dass ich nicht ganz knallhart klar bin. Ich sage denen, was ich erwarte und wofür sie bezahlt werden. Also mir kann jedenfalls niemand nachsagen, dass jemand irgendetwas nicht verstanden hat, weil ich da sehr klar bin. Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das ist ja auch das Problem vieler Führungskräfte, dass sie schwierige Situationen meiden Und ich stelle immer wieder fest, und das sagen meine engsten Menschen um mich herum, wenn Krisen kommen, wenn Probleme da sind in der Führung, dann bin ich besonders aufmerksam und hochkonzentriert. Und deshalb sage ich nicht immer nur, wenn ich mit Talenten zusammen bin oder Impulsvorträge irgendwann halte, dass ich ein exzellenter Krisenmanager bin. Das hört sich immer arrogant an, aber das können eben nicht viele. Viele tauchen ab, viele verändern ihre Kommunikation und ich werde dann putzmunter. Und ich will nicht sagen, dass ich solche Situationen mag. Wer mag schon Krisensituationen? Aber wenn ich durchgetaktet bin und Krisengespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund Fehlverhalten oder irgendetwas zu führen habe, dann mache ich das als erstes. Weil auch mich das belastet, wenn ich das vor mir herschiebe, dann wird es eben erledigt, Ende. Und dann bin ich sowas von glasklar. Das wünscht sich niemand im Zweifel, aber dafür werde ich bezahlt. Das ist mein Job.
Ist die letzten 4-5 Jahre bist du quasi täglich in Hochform bei den vielen Krisen um uns rum. Auch, also nicht nur die jetzt mit die Hausgemachten, sage ich mal, auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ja durchaus herausfordernd. Aber es ist sicher auch eine super Voraussetzung an der Stelle, wie du sagst, dass man das gerne tut, auch wenn es einen belastet und eben dann auch dem eine Priorität einräumt und er auch sehr klar mit den Themen umgeht. Was sind denn trotzdem für dich jetzt in deiner Funktion im Moment oder auch, was denkst du im nächsten?
Willst du schon wieder zum nächsten Thema, ne? Darf ich kurz noch tief reiner?
Selbstverständlich.
Josh hat jetzt 20 Jahre mehr Erfahrung als ich. Ich bin eine Führungskraft seit 5 Jahren, 6 Jahren, so in der Geschäftsführung, jetzt seit 2 Jahren. Ich bin voll so, wie du es gerade beschrieben hast. Am liebsten würde ich mich unter der Decke verstecken, wenn so schwierige Gespräche geführt werden müssen. Ich führe sie auch, aber ich muss mich da richtig hin. Ich bin mit meinem inneren Cheerleader in mir drin, der mich da jetzt hinbringt, damit ich das auch wirklich umsetze. Hast du einen Tipp, dass das nicht mehr so wehtut? Oder, also, weil das klingt bei dir so, du sagst, okay, it's a frog, du machst das als erstes, ist alles für mich auch logisch. Aber trotzdem finde ich immer Sachen, die jetzt für mich jetzt erstmal gemacht werden, bevor ich dieses Gespräch führe. Das Schlimmste war, eine Woche habe ich es bei mir hergeschoben.
Fange einfach mal weiter vorne an. Du musst sicherstellen, dass deine Leute das, was du von ihnen erwartest, verstanden haben. Und dafür braucht es schon eine extrem gute Kommunikation und die Klarheit, von der ich eben sprach. Also sonst bist du im Zweifel die selbst schuld ist als Führungskraft, weil die Mitarbeitenden es nicht richtig verstanden haben und vielleicht in eine andere Richtung gehen als das, was du von ihnen erwartet hast. Das muss sichergestellt sein, dass du vorher als Führungskraft gut kommuniziert hast. Und wenn es dann zu solchen Krisen geht, dann muss ja vorher auch etwas stattgefunden haben. Du musst ja leistungssteuernd eingegriffen sein. Du hast eine Feststellung gemacht an Katrin, dass jemand eben nicht auf dem richtigen Weg ist und da musst du feinjustieren. Dann musst du an den Stellschrauben drehen im Gespräch mit den betroffenen Leuten und im Zweifel musst du dann nochmal die Frage stellen, ob das auch jeder wirklich verstanden hat und ob alles klar genug ist. Und wenn dann das Kind im Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt, und das hat alles nicht gefruchtet und nicht gewirkt, dann musst du einfach diese Gespräche führen. Und da kommt es dann auf sehr gute Vorbereitung an. Du musst die Leute dann damit konfrontieren, was deine Feststellungen sind, wo das Defizit besteht. Mach dir Notizen dafür und dann konfrontiere in einer wertschätzenden Art deine Leute damit. Und dann trägst du die Dinge, die dir aufgefallen sind, vor und dann ergibt sich ja ein Gespräch daraus und da musst du eben bei deiner Haltung und Meinung bleiben, das Ganze deutlich rüberzubringen und dann aber auch Diskussionen, wenn es da Knackepunkte gibt, die dazu geführt haben, Krankheit, Stress zu Hause, diese ganzen Klassiker, darauf musst du dann eingehen und die richtigen Antworten haben.
Gut. Aber diese so richtige Motivationstipps, also du findest das auch noch kacke.
Also, du musst das machen, ja, ist egal, aber dafür wirst du bezahlt.
Gehört dazu, dafür werden wir bezahlt, ja, du hast recht. Okay.
In dem Moment, wo sich jemand entschließt, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, muss die Person wissen, dass genau das die Aufgabe ist. Und Führungskraft zu sein, heißt nicht, dass immer alles schön ist, sondern das sind die Dinge, für die du bezahlt wirst. nicht dafür, dass immer alles läuft, sondern wenn es mal nicht läuft, bist du auch denen es schuldig aus dem Team, die einen guten Job machen. Und du verlierst an Glaubwürdigkeit als Führungskraft, wenn du das hinnimmst und akzeptierst, dass manche nicht so gut leisten wie andere. Und dass du bist den Gutleistern schuldig, dass du dann eingreifst. Das haben die sich verdient.
Danke dafür. Liebe Grüße an alle Youngsters im Führungsbereich. So, Schorsch. Sorry.
Teilweise auch nicht Youngsters, die es noch nicht ganz perfektioniert haben, ja. Aber zurück zu der Frage, wo ich anknüpfen wollte. Du bist ein exzellenter Krisenmanager, ein sehr guter Kommunikator. Du hast auch eine relativ große Reichweite auf LinkedIn und es kommt gut an, wie du kommunizierst, was du kommunizierst. Aber trotzdem gibt es bestimmt auch für dich Herausforderungen, die vor der Tür stehen. Jetzt in deinem Business-Kontext natürlich oder auch gerne einfach vom Leadership her. Was sind die größten Herausforderungen aus deiner Sicht, die auf uns zukommen, auf dich zukommen?
Global wirken gerade viele Krisen auf uns, die im Kopf etwas mit uns allen machen, die für Unsicherheit sorgen. Und das wird von jeder Mitarbeiterin und Mitarbeiter auch ins Unternehmen getragen. Wir beschäftigen uns mit globalen Dingen, Krisen. Und das beschäftigt uns. Wir haben die Herausforderung, dass die Generation Z und die Jüngeren in den Arbeitsmarkt kommen, ihre Studien beenden, wir aktuell, so heißt es jedenfalls immer, Fachkräftemangel haben. Wobei, wenn wir über Fachkräftemangel haben, dann muss es hier genehmigt sein, dass ich anspreche, dass ich nicht verstehe und dass ich das zwingend ändern muss, dass die Ü50er eine Chance bekommen. Auch das ist schon schrecklich, dass ich das überhaupt aussprechen muss. Wir reden von Fachkräftemangel und es werden Ü50er ignoriert im Bewerbungsprozess. Das geht gar nicht. Ein Riesenmakel, der nicht...
Aber ich habe die Diskussion gestern auch wieder geführt. Bei VidaQ, wir haben ja auch tatsächlich mittlerweile mit Bewerbenden zu tun, die genau aus dem Klientel kommen. Ich glaube manchmal, und das ist nicht meine persönliche Meinung, aber wir erleben ja gerade auch einen Generationswechsel in den Führungskräften und in den Positionen, die einstellen. Und das sind die Persönlichkeiten, das ist die Generation, die von den Babyboomern richtig mies behandelt worden ist. Im Sinne, wir sind die Generation Y, die haben über uns hergezogen, die haben gesagt, die Generation Y, die taugt nichts, ne? Die hinterfragen die Werte und so weiter und so fort. Und da gab es ja schon zu dem Zeitpunkt einen riesen Clash und das Gefühl, dass wir nicht unbedingt auf dem Arbeitsmarkt gewollt werden. Ich habe auch Führungskräftetrainings mitgemacht, weil ich schon jung Führungskraft war, wo genau über die Generation Y gesprochen worden ist, wo ich dachte, hallo, ich bin hier. Ich bin so nicht, redet doch mal mit mir. Wurde nicht, sondern immer nur über uns. Und ich glaube tatsächlich, und ich finde es nicht gut, dass das Folge davon ist und dass jetzt Menschen wie du super wertvoll sind, die Brücken zu bauen. Keine Ahnung, ich habe auch immer gelernt, meine Generation ist die Brückenbauer-Generation. Ich weiß nicht, ob die Verantwortung zu hoch ist, weil wir haben ja schon den Clash mit den Babyboomern. Und das ist mies. Und da müssen wir hingucken und da müssen wir drüber reden. Es ist halt viel selbstgemachtes Leid, tatsächlich, leider Gottes, weil die abgelehnt sind, sind die, die meistens die Generation Y nicht einstellen wollte oder nicht fördern wollte. So, jetzt haben wir den Salat. Nur zur Einordnung, das, was wir so im Recruiting erleben.
Und es ist, dazu habe ich letztens auch etwas gelesen, die Generation der Entscheider, der CEOs, der Mitglieder von Vorständen, Geschäftsleitungen, da sind ja immer noch sehr viele in der Generation Ü50, in der Boomer-Generation. Und die geben im Zweifel für Einstellungs- und Recruiting-Prozesse die Anweisung, keine Ü50. Also merkwürdig, oder?
Naja, das, was wir erleben, ist, dass das gar nicht unbedingt von denen kommt, sondern dass eher schon die Nachfolgeregelungen im Prozess sind und die darauf warten, dass genau die nicht mehr da sind, die wollen es alles anders machen. Ne? Oder aber es wird halt von sich auf andere geschlossen, dass sie sagen, okay, ich habe keine Ahnung von KI, ich habe keine Ahnung von Digitalisierung, also meine Generation ist da raus und deswegen können die anderen das halt auch nicht. Es wird halt der Generation leider aufgrund der Art und Weise, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten hat, Schublade auf, alle rein, ne? Mangelnde Wertschätzung der Menschen, keine Beweglichkeit und Digitalisierung ist so, also gefühlt so, als würdet ihr alle hinterm Mond leben. Und das ist ja überhaupt nicht richtig. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Das ist der Spiegel dessen Verhalten und MeToo-Kampagne, MeToo-Affären und so weiter, was da noch alles zukommt. Da haben sich die Menschen halt leider nicht so gut verhalten. Einige wenige und jetzt werden halt alle leider in eine Schublade geschoben. Da müssen wir wieder raus.
Ja, wie ist die Lösung?
Ja, wir müssen das zulassen, dass solche Menschen eingestellt werden, auch wenn im Bewerbungsprozess möglicherweise deutlich jüngere Generationen die Gesprächspartner sind. Es muss akzeptiert werden und verstanden werden, wie viel Kompetenz, wie viel Erfahrung, wie viel Krisensicherheit aufgrund Erlebnissen da schlummert. Und es kann nicht sein, dass diese Menschen aussortiert werden. Jeder, der mit 50 sich beruflich verändern möchte oder auf eine Stelle bewirbt, der hat im Zweifel aktuell noch 17 Berufsjahre vor sich. Also ich habe früher bei 17 Jahren habe ich überlegt, ob ich 3 oder 4 Arbeitgeberwechsel mitmache. Das hat sich bei mir auch geändert, ohne Frage. Aber das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wenn man noch 15 bis 17 Jahre vor sich hat, also da kann man doch nicht in eine Schublade gelegt werden und man gehört nicht mehr dazu. Das geht nicht.
Gerade in der heutigen Zeit, wo 17 Jahre von früher gefühlt das Dreifache sind, ne, was man erleben kann.
Bei der Diskussion, ne? Die Frauenperspektive dazu. Ich bin ja mein Leben lang in Schubladen. Ne? Erst kann sie schwanger werden, dann hat sie Kinder. So, ne? Und wir werden ja auch dauerhaft aussortiert. Ich plädiere an dieser Stelle dafür. Also ich bin sowieso für anonymisierte Profile. Ne? Und ich plädiere an dieser Stelle dazu, überhaupt niemanden in Schubladen zu stecken und sie deswegen auszusortieren. Weil ich höre das, ne? Und denke so, ja, so geht's mir mein Leben lang. Dann war ich zu blond, dann war mein Rock zu kurz, so, ne, dann konnte ich Kinder kriegen. Also deswegen, da müssen wir raus und dann hast du recht, weil auch das Fachkräftemangelthema betrifft halt auch Frauen, ne, die eigentlich schon Vollzeit arbeiten wollen und nicht dürfen, weil sie halt vermeintlich Kinder haben. Ne. Also sie haben das scheint halt echt noch ein Luxusproblem zu sein, dass wir sagen, wir haben ein Fachkräfteproblem, aber wir können mit Schubladen agieren und uns die Menschen nicht angucken, weil das steckt ja dahinter. Ne? Der wirkliche Wille und die Bereitschaft, sich jeden einzelnen Menschen anzugucken und zu überlegen, passt diese Persönlichkeit zu mir und meinem Unternehmen, bringt sie Skills mit.
Es hat dann halt aber auch sehr viel mit der Haltung der einstellenden Führungskräfte zu tun oder HR-Abteilung. Das ist bei uns in unserem Unternehmen ist das überhaupt kein Thema. Ich habe 14 Führungskräfte und davon sind, glaube ich, 10 Frauen in jedem Alter und nur 4 Männer.
Ja, das ist halt super unüblich, immer noch.
So, aber bei uns ist das der Klassiker, weil gut, ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt und wahrscheinlich hat man aus der Vergangenheit da viel mehr Regelungen getroffen der Gleichbehandlung als in der Wirtschaft. Das weiß ich aber nicht. Ich finde es jedenfalls angenehm und für jede Frau, Ann-Kathrin, die Mutter wird und vorher die Zeit der Schwangerschaft, da gibt es Lösungen. Und entweder wird dann auf Talente zurückgegriffen, dass die Stelle dann eben anderweitig vorübergehend vergeben wird. Also die dann zurückkommen, die behalten im Zweifel ihre Stelle. Das ist schön.
Das ist aber unique.
Gratulieren, Volker, ja. Da bist du in einem tollen Unternehmen unterwegs. Also wir dürfen es ja auch mal nennen, das ist ja die AOK. Ne? Also, ist nicht selbstverständlich, auf jeden Fall, aber schön, wenn es bei euch so ist. Und Vorbildfunktion an der Stelle. Vorbildfunktion vielleicht gerade eine Brücke nochmal zu Social Media. Was bedeutet Social Media oder vielleicht insbesondere LinkedIn für dich, da du ja da wirklich sehr sichtbar bist?
Ich fange mal mit dem an, was meine Frau darüber denkt. Die freut sich, dass ihr Ehemann ein Hobby gefunden hat, wo er Wertschätzung, Lob und Anerkennung erhält und was ihm Spaß macht. Also das ist die Meinung meiner Frau. So hat sie heute früh noch beim Frühstück gesagt. Und ich bin nur auf LinkedIn tätig. Mein Account habe ich, glaube ich, vor 8 Jahren oder 9 mal angelegt, war aber nicht aktiv. Und seit 3,5 Jahren bin ich aktiv und habe damals meinen ersten Beitrag gepostet. Und ja, bin mit Ü50, als ich loslegte, sowas von inspiriert. Ich denke jetzt immer in LinkedIn an Kathrin. Weißt du, wie ich das meine? Ich denke in jeder Situation, Mensch, was habe ich denn heute im Kalender stehen? Welche guten Fotos kann ich machen? Welche Stories dazu kann ich schreiben? Weil ich im Prinzip neben dem Brückenbauen der Generation, was ich so als mein Altersdiskriminierungs-Antithema gefunden habe, rede ich und schreibe ich nur über meinen Alltag als Regionaldirektor bei meinem Arbeitgeber.
Ich habe gerade nachgeguckt, was sein Hobby denn jetzt für ein Ergebnis hat. Also 21.000 Follower, nur dass die Hörenden das einmal einordnen können.
Ja, und jetzt möchte ich mich da selbst loben. Ich wurde gerade von einer Ratingagentur auf Platz 12 zum Thema Führung in Deutschland. Ja, das ist ja keine Ehrung, aber das wurde festgestellt. Und Platz 20 zum Thema Management und Leadership. Und wenn du solche Informationen erhältst, ich habe es erfahren, als ich auf Mallorca auf einer Liege gelegen habe, da wurde ich nämlich von jemandem informiert, oh, herzlichen Glückwunsch, für jemanden, der vor 3,5 Jahren angefangen hat und nie mit so etwas gerechnet hätte. Und ich werde jetzt sogar weltweit auf Platz 541 geratet, was das Thema Leadership angeht. Und wenn du dir sowas mal überlegst, das ist Wahnsinn.
Und was hat das für Auswirkungen auf deinen Job? Jetzt denke ich so, ja gut, ich will ja kein Influencer werden. Wir starten am Montag mit der Sichtbarkeits-Challenge im Verband. Also du bist herzlich eingeladen, wenn du mal Zeit hast, dein Wissen auch zu teilen da. Aber was hat das für Auswirkungen auf dein Business, auf deinen Umsatz vielleicht sogar auch, beziehungsweise auf deine Mitarbeitergewinnung? Also wie kannst du es im Business ableiten? Ist das wirklich nur ein Hobby?
Also ich teile ja über meinen Arbeitgeber von Situationen, von Seminaren, von schönen Erlebnissen, vom Onboarding, von Offboarding, von Mitarbeitenden. Und natürlich findet dadurch eine Sichtbarkeit statt im Zusammenhang mit meinem Arbeitgeber. Ich werde als Führungskraft mit einem neuen, modernen Stil gesehen und ich bekomme persönliche Nachrichten oder Kommentare. Mensch, was die AOK für ein toller Arbeitgeber ist, das lese ich ja bei dir, Volker. Oder so ein Chef wie dich hätte ich auch gerne. Wir haben auch, wenn ich eine Stellenausschreibung teile, besonders viele Bewerbungen. Das Problem ist dann, ich bin ja in einem in Niedersachsen tätigen Unternehmen und dann kommen da eben, weil du das im World Wide Web so schlecht trennen kannst, kommen eben Bewerbungen aus Bayern, aus Schleswig-Holstein und dann muss ich die eben darauf hinweisen, Mensch, vielen Dank, ich freue mich, aber leider passt das eben nicht, weil es ein anderes Bundesland ist. Und da erlebe ich eben sehr vieles und mittlerweile werde ich in der U-Bahn erkannt und angesprochen mit Namen oder auf einem LinkedIn-Local, was wir vor 3 Wochen hier in Hannover das erste Mal hatten. Du konntest ja leider nicht kommen.
War krank, voll schlimm. Ich habe mich so gefreut. Ich habe sofort, als ihr das announced habt, habe ich ein Ticket gekauft im Juli oder so. Und ja, das stand fett in meinem Kalender. Ich habe mich so gefreut. Nee, aber erst waren die Kinder krank und dann hat sie mich umgehauen. Also ich wollte nicht komplett LinkedIn Hannover anstecken. Also ich war kein Geschenk.
Du hast wirklich etwas verpasst. Ich glaube, du hast es auch gelesen. Es wurde ja darüber geteilt und gepostet. Und das sind so Sachen, was so diese Auszeichnung angeht. Oder im April war ich in Köln. Da war ich für einen Award und bin unter den Top 5 gelandet zum Thema Corporate Influencing für meinen Arbeitgeber. Das sind so Erlebnisse, da hätte ich vor 3,5 Jahren oder vor einem Jahr im Leben nicht mit gerechnet, dass so etwas überhaupt passiert. Oder dass Menschen wie der Bankbart an Katrin, ihr kennt ihn, und viele andere sehr populäre Menschen auf LinkedIn, dass ich mit denen auf Augenhöhe mittlerweile kommuniziere und die Sachen bei mir kommentieren und wertschätzen, das ist Wahnsinn.
Volker meint den Corporate Influencer von der Deutschen Bank.
Ja. Ah, ja. Und viele andere, die euch sicherlich in den Bubbles auch begegnen, dass man mit denen quasi auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und dass die einen wertschätzen und dass die Brückenbauer der Generation Beitragsreihen kennen und aufspringen wollen und dabei sein wollen, das ist Wahnsinn. Hätte ich im Leben nicht erwartet, dass sowas möglich ist.
Wenn die jungen Leute jetzt aber eben nicht aus Bayern oder Rheinland-Pfalz sind, sondern aus Niedersachsen und sie sind auf LinkedIn unterwegs und sie sehen, hey, der Volker ist wirklich eine coole Socke, so einen geilen Chef hätte ich auch gerne, und wollen mit dir in Kommunikation treten, dann haben sie natürlich jetzt ein Problem, weil du so viele Follower hast, werden sie sich nicht einfach mit dir vernetzen können, oder? Oder wie kommst du trotzdem mit ihnen in eine gute Kommunikation?
Selten lehne ich Kontaktanfragen ab. mittlerweile bin auch ich da ein bisschen vorsichtiger geworden und gucke auf die Profile und ob das passt, ob das zu meinen Themen auch passen könnte, bin aber dennoch immer wertschätzend und freundlich und beantworte auch jede persönliche Nachricht, auch nicht nur mit nur Daumen oder Daumen runter oder so. Jeder kann zu mir Kontakt aufnehmen, jeder darf mir folgen, kommentieren, liken. Und wenn wir Stellenangebote haben, weil ich sie teile oder weil unser Arbeitgeber das auf der Internetseite hat, dann kann jeder auf mich zukommen und da eine Frage zu stellen, ohne Frage. Das ist ja das Thema Sichtbarkeit, was damit verbunden ist. Du musst das eben wollen, ne? Sichtbar zu sein, dass dich die Leute erkennen und online dann ansprechen im Zweifel, weil du eben wahrgenommen wirst und ich es für meinen Arbeitgeber neben einigen anderen bin.
Ich wurde heute konkret mit einer Jobanfrage losgeschickt. Und zwar sucht meine Babysitterin noch nur einen dualen Studienplatz. Und als ich gesagt habe, bei wem ich das Interview habe, weil sie musste spontan umstrukturieren, damit ich heute dann mit dir das Interview machen kann, dass sie ja, kannst du ja mal fragen, wenn er noch einen Platz hat, zu dem möchte ich auch. Also falls ihr noch duale Studenten sucht, ich hätte da noch eine für euch.
Wir suchen ständig Studenten.
Gut. Da haben wir das auch geklärt. So, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben uns ja quasi schon mit dir ins Studio eingeladen, ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen.
Wir müssen nachhaltig irgendwie da hinkommen, nur mit der Bahn anreisen.
Ja, mit der Straßenbahn fahren, das ist jetzt nicht so das Problem.
Ich krieg das auch hin.
Immer gerne, an mir nichts und scheitert es nicht.
Cool. Also, wir haben geklärt, die Menschen dürfen sich mit dir vernetzen, die Menschen sollten dir auf jeden Fall folgen. Gerade die, die sagen, ich möchte meinen Führungsstil ändern und oder aber ich möchte weiter lernen. Es gibt auch noch die Panel-Diskussion vom VMK. Ich würde dir hier mit den Shownotes verlinken, da sprichst du ja auch nochmal zu einem anderen Thema sehr detailliert. Ich find's cool, dass du da warst. Ich hoffe, du bereicherst uns nochmal, weil ich glaube, viele Menschen im Verband können echt was von dir lernen.
Ganz viele.
Also sehr gerne. Wer die Themen Führung, Kommunikation, Talentförderung, wer da noch etwas aus der Erfahrung lernen möchte, der ist immer herzlich eingeladen, mir zu folgen oder sich eben durch Weiterempfehlung dieses Podcasts und dieser Folge entsprechend das Ganze mal anzuhören.
Danke dafür.
Super Schlusswort. Super, dass du bei uns warst, Volker. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht.
Uns auch.
Ciao, ciao.
Du musst auf den Knopf drücken, Schorsch.
Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Anni und Schorsch. And shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise.